Der europäischen Verteidigungspolitik droht gerade aus zwei Richtungen Ungemach. Zum einen aus Richtung Osten, weil die Bedrohung durch Russland wohl weiter zunehmen wird. Zum anderen aus Richtung Westen, weil im Weißen Haus seit kurzem wieder Donald Trump sitzt. Und der hat schon angedroht, die Unterstützung für europäische NATO-Mitglieder zurückzufahren. Wie sollen sich Europa und die NATO angesichts dessen neu aufstellen? Darüber beraten heute die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. Mit dabei ist auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Wie Europas Verteidigungspolitik der Zukunft aussehen könnte, darüber habe ich mit Professor Carlo Massala gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Vor Amtsantritt hatte Trump gefordert, dass die Verbündeten nicht nur 2, sondern sogar 5% ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investieren. Polen plant dieses Jahr immerhin 4,7%, liegt damit an der EU-Spitze. Deutschland und andere weit dahinter. Für viele sind 5% kaum leistbar. Werden sich die Staats- und Regierungschefs also heute erstmal darüber austauschen, wie viel Prozent sie Trump so anbieten können?
Nein, das werden Sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Das ist ja eine Diskussion, die im Rahmen der NATO geführt wird. Heute ist ja EU-Treffen. Und da wird es darum gehen, wie zukünftig im Rahmen der Europäischen Union Verteidigungspolitik finanziert werden kann. Es werden keine Entscheidungen getroffen. Es ist eine Diskussion. Entscheidungen sollen auf dem Sommergipfel im Juni getroffen werden. Und im Prinzip geht es da um zwei Modelle. Ermöglicht man es der Europäischen Zentralbank, den Mitgliedstaaten dabei zu helfen, sozusagen Kredite für Verteidigung zu bekommen? Oder wird es auf eine gemeinsame Verschuldung Europas mit Blick auf Verteidigungspolitik hinauslaufen? Das sind die zwei Modelle. Da gibt es sozusagen Befürworter und Gegner für jedes Modell. Und darüber wird heute schwerpunktmäßig diskutiert werden.
Wenn es nun gelingt, für die Finanzierung dieser Verteidigung zu sorgen, wie schnell wäre denn die EU in der Lage, mit weniger oder schlimmstenfalls gar keiner US-Hilfe mehr klarzukommen bei der Verteidigung?
Das ist ein Prozess, der mehr als eine Dekade dauern würde. Also wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Amerikaner im Rahmen der NATO in einigen Bereichen wie strategische Aufklärung, strategischen Transport, Deep Strike Capabilities zum Beispiel, zwischen 45% und 50% der Fähigkeiten stellen, dann hat man eine Idee, wie lange es dauern würde, diese Fähigkeiten zu ersetzen. Die muss man ja dann auch produzieren. Man kann sie ja nicht alle in den USA kaufen. Und selbst wenn man sie in den USA kauft, dann werden sie dort auch produziert. Das ist ein Prozess, der würde sicherlich eine Dekade dauern, bis die EU-Staaten all das hätten, was sie bräuchten, um sich gegen einen vollumfänglichen Angriff gegen eines ihrer Mitgliedstaaten zu wehren.
Das heißt also, kurzfristig kommt die EU gar nicht ohne Unterstützung der USA klar. Und wir können nur hoffen, dass Trumps Worte nur sozusagen Kraftmeierei und Drohungen waren.
Kurzfristig wird die EU sozusagen sich nicht gegen einen vollumfänglichen Angriff gegen eines ihrer Mitgliedstaaten verteidigen können. Das ist völlig ausgeschlossen, weil ihr die Fähigkeiten dazu fehlen.
Auf dem Gipfel heute wird auch der Krieg in der Ukraine zur Sprache kommen und die Frage, wie viel Hilfe von der EU in die Ukraine fließt. Präsident Zelensky möchte natürlich möglichst viel. Die EU zögert, insbesondere auch der noch Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie viel Hilfe müsste oder sollte denn die EU ihrer Einschätzung nach für die Ukraine leisten? Auch im Eigeninteresse?
Naja, die entscheidende Frage, die sich stellt und die wir in den letzten 2,5 Jahren nicht beantwortet ist, wozu soll diese Ukraine Hilfe führen? Was ist das strategische Ziel? Und eigentlich braucht die Ukraine viel, viel mehr, wenn man ein Minimalziel verfolgt, nämlich dass sie die Front halten kann, die gerade dort in der Ukraine existiert. Sie bräuchte viel mehr, wenn man das Ziel verfolgt, dass die Ukraine aus einer möglichst starken Position in potenzielle Verhandlungen mit Russland reingehen sollte. Und sie bräuchte viel, viel mehr, wenn man davon ausgeht, dass Putin eigentlich momentan gar nicht verhandeln will, weil es aus seiner Perspektive für ihn gut läuft. Also egal in welchem Szenario man sich bewegt, die Ukraine braucht einfach viel, viel mehr. Wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann wird der russische Imperialismus nicht in der Ukraine Halt machen, sondern er wird versuchen, noch mehr Einfluss in Europa und auf die europäische Sicherheitsarchitektur zu gewinnen.
Das heißt, die EU kommt eigentlich gar nicht umhin, der Ukraine noch stärker zu helfen.
Naja, der Punkt ist, eigentlich müsste man sagen, die EU kommt da nicht umhin. Gleichzeitig ist es aber so, dass ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel sich gerade im Wahlkampf befindet, da Ukraine-Hilfen nicht besonders populär sind. wir gleichzeitig aber natürlich in der EU Staaten wie Ungarn und die Slowakei haben, die aus prinzipiellen Gründen gegen jede weitere Ukraine-Hilfe sind. Also es ist eine schwierige Gemengelage, in der sich die EU gerade befindet, weswegen sozusagen die Ukraine-Hilfe auch momentan eher versiegt.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.